Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute möchte ich dem Phänomen jener Krimis nachgehen, die in Frankreich spielen, vor allem in Frankreich, in diesem Fall in der Provence, und die dann Spannung, Urlaubsgefühle und gutes Essen miteinander verbinden. Das ist fast ein eigenes Genre geworden. Es gibt jetzt einen neuen Fall und darüber will ich sprechen, aber vor allen Dingen will ich Ihnen heute die Frau vorstellen, die dahinter steckt. Man denkt, sie heißt Sophie Bonnet. Bonnet, richtig hoffentlich ausgesprochen, nicht Bonnet. Genau. Man könnte auch Bonnet. Aber sie heißt gar nicht Sophie Bonnet, sondern sie heißt Heike Koschick. Und ich weiß, liebe Heike, liebe Sophie, du hast diese Frage schon 100.000 Mal beantwortet, aber das ist ein Podcast, es muss alles gesagt werden, was gesagt werden muss. Warum hast du denn diese wunderbaren Krimis nicht unter deinem, weil hätte ich gesagt, Mädchennamen ist ja Quatsch, unter deinem richtigen Namen, unter Heike Koschick geschrieben?
Ja, die Frage höre ich tatsächlich öfter. Aber wenn man den Namen Heike Koschick ausspricht, das erklärt sich doch eigentlich von selbst, weil ich möchte natürlich französische Lebensart transportieren. Ich möchte eine schöne Welt bilden für die Leserinnen und Leser. Die sollen da richtig eintauchen. Die sollen Frankreich spüren und leben. Und wenn dann Heike Koschick draufsteht, dann fehlt irgendwas. Also es soll schon ein ganz buntes Gesamtpaket sein. Und da war natürlich Sophie Bonnet viel, viel besser. Außerdem fühle ich manchmal wie Sophie Bonnet, muss ich wirklich sagen. Ich fühle wie eine Sophie und ich werde auch oft so genannt, von Freundinnen oder von meinem Mann auch manchmal. Also das ist ein Teil meiner Persönlichkeit.
Dein Mann nennt dich jetzt Sophie?
Manchmal ja, das ist ganz witzig. Also es ist ein Teil, den ich früher gar nicht so herausgelassen habe, sage ich mal. Das hat sehr viel mit Lebensfreude, mit sinnlichen Genüssen zu tun. Und all das, was ich sozusagen in meine Romane einfließen lasse, das ist auch ein Teil von mir, der durch diesen Namen auch ein bisschen mehr transportiert wird.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Ursprünglich sollte der Name ein bisschen anders sein. Sophie war mir von Anfang an klar und ich wollte dann statt Bonnet wollte ich Bernard machen, weil es gibt doch diese Sarah Bernard. Das ist eigentlich eine ganz coole Persönlichkeit, kenne ich aus Lucky Luke. habe ich das erste Mal darüber kennengelernt. Die Tänzerin und irgendwie fand ich, passt das ganz gut. Und dann gab es aber schon einen ähnlichen Namen von Kerstin Gier. Und dann hat der Verlag auch gleich gesagt, nee, wir müssen ein bisschen was anderes suchen. Und dann haben wir Brainstorming gemacht. Und dann im Brainstorming mit dem Verlag kam dann Bonnet raus. Und ich fand, dass Sophie Bonnet eine schöne Melodie war. Und ich habe sofort gesagt, den nehme ich, den möchte ich haben.
Und wenn du jetzt auf Lesereise bist, dann sprechen die Leute natürlich ganz normal mit Sophie Bonnet an. Niemand kommt auf die...
Nein.
Ach. Keiner kennt den anderen Namen.
Nein, inzwischen kennen doch viele diesen Namen. Er war ja auch nie wirklich ein Geheimnis. Vor allen Dingen, wenn ich anfange zu sprechen, ist doch jedem klar, dass ich nicht Sophie Bonnet bin. Also wenn ich jetzt einen auf Französisch machen würde, wäre es ein bisschen albern. Von daher ist es oft so, dass ich natürlich als Sophie Bonnet vorgestellt werde. Aber ich bin sofort dabei zu erzählen, dass es nicht mein richtiger Name ist und erkläre auch ein bisschen, warum, wie es dazu gekommen ist.
Und ist es tatsächlich so, wären die Romane nicht so erfolgreich, meinst du, wenn da jetzt Heike Koschick drüber stünde? Das eine ist ja, ob es passt. Das andere ist aber auch, natürlich klar, man denkt so, Sophie Bonnet, was habe ich gedacht, als ich den ersten Roman gekauft habe? Naja, das ist natürlich irgendwie eine Französin oder eine Deutsch-Französin und die lebt auch in der Provence. Das ist also, dass du in Hamburg genau. Großborste lebst, darauf bin ich nie, gekommen. Also man wird ja ein bisschen in die Irre geführt.
Nein, das ist gar nicht in die Irre, aber dieses Bild ist ja genau richtig. Welches Bild erzeugst du oder welches möchtest du erzeugen, wenn du einen Roman rausgibst? Und vielleicht wäre es irgendwann auch erfolgreich geworden, das ist unbestritten, aber es muss doch erst einmal gekauft werden. Und wenn du Heike Koschick liest, hast du einfach nicht die Provence im Kopf. Und das ist ein Störgefühl. Also ich persönlich hatte ein Störgefühl. Wäre es für mich in Ordnung gewesen, gut, dann hätte ich den Namen genommen. Ich habe nichts gegen den Namen. Er ist mir nur zu sachlich einfach. Und für sowas Sinnliches, sowas, irgendwie was gleich an Düfte und an Farben und an schöne Landschaften denken lässt, das kann man nicht mit Heike Koschick betiteln. Von daher, es ist von Beginn an der Gedanke gewesen, die Menschen gleich mitzunehmen mit dem Bild. Das muss stimmig sein.
Ist denn die Heike Koschick, die ja auch Schriftstellerin war, lange vor Sophie Bonnet, aber nicht so erfolgreich, das kann man, glaube ich, sagen.
Genau.
Wie geht das? Ist die eine jetzt auf die andere irgendwie sauer? Weil es ist ja immer so schade. Ich weiß das. Ich habe in meinem früheren Leben auch mal Bücher geschrieben unter falschem Namen. So, und bis heute denke ich, Mist, es verbindet ja keiner mit mir diese Bücher.
Ich bin sehr.
Das ist ja eigentlich auch ein bisschen schade, ne?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so ein öffentlicher Mensch, ehrlich gesagt. Also für mich war das auch ein ganz guter Schutzschild. Dieses unter eigenem Namen zu schreiben, ist auch, du bist sofort im Spotlight, selbst als Person, als Mensch, als Familienmitglied. Und mir war das ganz recht. Ich fand das sehr, sehr befreiend.
Okay, wir kommen mal zu diesem, ich habe es ein Genre genannt, ich weiß nicht, ob es ein Genre ist, vielleicht ja. Es begann, du verbesserst mich, so im Jahr 2012 als Jean-Luc Banalek. Mhm. Vulgo, in Wahrheit heißt er, Jörg ja, Bonk. Jörg Bonk. Genau. Anfing mit dieser Reihe bretonische Flut, bretonische Verhältnisse. Da ging das los und dann gab es auf einmal, man hat das Gefühl, in der Buchhandlung gab es eigentlich nur noch Krimis aus Frankreich, aus Südfrankreich. Ja. So. Du hast das dann auch gesehen wahrscheinlich, hast gesagt, da versuche ich mich auch mal, erklär mal, wie bist du damals auf die Idee gekommen, das kann ich vielleicht auch. Und das ist vielleicht, obwohl da jetzt schon einer ist, eine Lücke, in die man reinstoßen kann als Schriftstellerin.
Naja, man muss dazu sagen, dass diese Welle von Südfrankreich-Krimis, die dann kam, da war ich eine von den ersten, die da drin waren. Also es gab damals Jean-Luc Banalek und Martin Borger, das waren die beiden, danach gab es erstmal gar nichts. Und es war so, dass ich schon immer über die Provence schreiben wollte. Ich reise ja schon seit irgendwie 25 Jahren in die Provence und hatte auch schon damals immer das Gefühl, ich müsse irgendwie das in meinen Büchern schreiben. Und ich hatte auch tatsächlich einen Titel, der in der Provence gespielt hat, unter meinem richtigen Namen. Deswegen weiß ich auch übrigens oder glaube ich zu wissen, dass das nicht funktioniert. Das war damals beim Fischer Verlag. Das war nun gut, das war auch ein deutsches Setting am Anfang. Und das ging auch um Düfte in der Provence, um einen geheimnisvollen Duft. Das hieß der Duft der Aphrodite. Und ja, beim Fischer Verlag kam es raus, aber es hatte überhaupt keine Chance. Es war so ein B- oder C-Titel, kam vielleicht noch in die zweite Auflage und war dann schwupps aus den Regalen raus. Und als nun Jean-Luc Banalek so erfolgreich war, da habe ich gedacht, Mensch, da warst du vielleicht einfach nur zu früh. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Und ich habe sofort meinen Agenten angerufen, habe gesagt, ich habe eine Idee, ich mache das. Und er sagt dann, bist jetzt aber nicht die Erste. Und ich war aber so beseelt davon, weil es eigentlich das war, was ich schon immer machen wollte. Das war ja eigentlich einer meiner ersten Thriller, die spielte, auch der allererste spielte auch einen Teil in der Provence. Das heißt, es war eigentlich meine Sehnsucht, immer darüber zu schreiben. Und nun war die Möglichkeit da, ich hatte das Gefühl, da kommt eine Welle auf uns zu, eine Frankreich-Welle. Und ich wollte dabei sein, ich wollte nicht zu spät sein. Als er sagte, naja, bist zu spät, ich weiß von ganz, ganz vielen, die in diesem Moment Krimis schreiben, die in Südfrankreich spielen, sogar in der Provence. Einer seiner Stützlinge war tatsächlich auch einer von ihnen. Da habe ich aber nicht aufgeben wollen. Und ich habe dann eine Leseprobe geschrieben und das waren am Anfang nur 23 Seiten, aber ich musste ja auch Gas geben. Und da hatte ich dann tatsächlich auch den Blanc-Vallée Verlag, der interessiert dran war, hat aber gesagt, das reicht uns noch nicht, schreib noch mal ein bisschen mehr. Und dann hatte ich 60 Seiten, hat sofort mir einen Programmplatz freigeräumt. Und dadurch kam ich mit in die erste Welle. Ich bin da richtig dankbar für, muss ich ehrlich sagen. Durch dieses Engagement des Verlages hat sich für mich eine neue Welt eröffnet.
Interessant war, du warst davor immer, verbessere mich, vor allen Dingen bei Aufbau. Haben Sie sich dafür nicht interessiert oder kann man dann als neuer Name, neuer Verlag?
Nee, das war eigentlich so, dass ich in dem Moment, als ich mich für diese Frankreich-Sache interessiert hatte, eigentlich in einer, sagen wir mal so, in einer Schaffenskrise war. Und ich hatte mich auch vom Aufbauverlag getrennt, weil ich da auch kein Fortkommen gesehen habe. Die hatten halt eigentlich mich überhaupt nicht auf dem Zettel oder wollten mich nicht auf dem Zettel oder ich weiß es nicht. Ich passte nicht in ihr Autorenprofil, was ja auch in Ordnung ist. Also jeder Verlag hat ja ein bestimmtes Profil und ich passte nun gar nicht rein. Und ich hätte auf ewig und immer dort historische Krimi schreiben können, aber die wären auch immer nur in diesen unteren Platzierungen gewesen. Und ich wollte nicht irgendwelche historischen Krimi schreiben. Ich schreibe nur über Dinge, die mich berühren oder begeistern. Und ich wollte jetzt nicht König S und König F und König ich weiß nicht was. Das war sowieso nie mein Thema. Ich habe immer eher medizinhistorische Sachen geschrieben. Und Ich hatte plötzlich so eine Pause, wo ich nicht wusste, wohin mit mir und mit meinem Schreiben. Ich hatte sogar fast gedacht, ja, da muss ich mir halt einen anderen Beruf wünschen, aber es ging nicht. Ich wollte einfach schreiben. Und als dann eben John McBurnell-Lake mit seinen Geschichten kam, war es wie so pling. Da war es, als ob jemand mir so ein Fenster geöffnet hätte. Und deswegen, ja, war der Aufbauverlag in dem Moment natürlich auch nicht der richtige Ansprechpartner.
Das verstehe ich. Geht man dann an einen neuen Verlag gleich ran und sagt, also klar ist, das wird jetzt nicht nur ein Buch, sondern das wird eine Staffel. Also wir müssen auf jeden Fall mal über 5, 10 Folgen denken. Nein.
Nein, also erstmal hatte ich die Idee zu einem Buch und dieses Buch war rundum für mich erst einmal abgeschlossen, auch möglich. Aber als der Verlag mit einem anderen Verlag zusammen plötzlich das Buch haben wollte und plötzlich so eine Begeisterung entwickelt hat dafür, da war ich irgendwo ganz überrascht, was da plötzlich losging. Also im Verlag war das ganz klar, das wird eine Serie. Das war für mich in dem Moment noch gar nicht klar.
Ist dann ja auch was anderes, wenn man anfängt zu schreiben, oder? Oder schreibst du dann trotzdem, hast du das erste Buch erstmal so geschrieben, wie du es geschrieben hattest? Weil wenn man eine Serie plant, dann muss man ja auch sich überlegen, okay, also nehmen wir mal die Ziege, die Ziege,
Die Ziege
jeder, der
Cosima,
es
genau.
kennt, ne? Cosima, für mich nach Pierre und seiner Frau die drittwichtigste Figur, wenn ich das sagen darf. Also,
Oh,
das
dabei
hat.
ist sie im Moment nicht so
So, genau.
präsent.
Nee, nicht so, aber so im Setting ist das für mich so, die Ziege steht für so viel. Aber Gott, das ist jetzt echt, gerät mir ins Detail.
Ja, aber gut,
Man
dass
muss
du
sich
es sagst. Ja, ich muss
ja
gerade.
überlegen. Was? Auch nicht, dass sie jetzt stirbt, sie jetzt im nächsten. Nee,
Nein.
nein. Die Ziege stirbt.
Nein.
Aber man muss sich dann, wenn man so eine Reihe schreibt, sich überlegen, wie können die sich weiterentwickeln? Wie alt sind die zum Beginn des Buches und so weiter, oder?
Als der Verlag mir gesagt hat, dass es eine Serie werden sollte, da war ich noch mitten im Schreiben. Das heißt, ich konnte es darauf einstellen. Das war überhaupt kein Thema. Die Ziege Cosima, aber die war sofort da. Die hätte auch beim Einbandbuch da sein müssen. Das Interessante ist, also ich habe es genauso empfunden. Ich fand die war plötzlich da. Die stand plötzlich da und meckerte Pierre an. Und die hatte so viel, ja, Bedeutung irgendwie in diesem Moment, auch weil es die Verbindung auch zu diesem Bauernhaus war und so, weil es fast menschlich war, was sie da von sich gegeben hatte. Und als ich dann die erste Hörbuchfassung gehört hatte, die war mit mir gar nicht abgesprochen zu dem Zeitpunkt noch. Da war ich ja sozusagen noch eine kleine Autorin und da darf die Autorin auch die Hörbuchfassung gar nicht korrigieren. Da war die Ziege Cosima rausgeschnitten. Und da war ich wirklich ganz, ganz entsetzt und habe mir sofort dann alle weiteren Verträge reinschreiben lassen, dass ich noch mal einen letzten Blick auf die Hörbuchfassung werfe. Inzwischen bin ich super glücklich. Also das war jetzt nur wirklich
Die
dieser. Das war die.
wenn wir uns mal die Zutaten angucken, die man dann so nimmt, ich fasse es mal jetzt so ein bisschen grob wahrscheinlich zusammen. Ein Ermittler, ein ehemaliger Polizist kommt aus der Großstadt mehr oder weniger aufs Land. In vielen Fällen erbt er irgendwas oder übernimmt irgendwas und
Ja,
so.
ja.
Also er kommt in eine dörfliche Struktur, das ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite wichtige Aspekt ist irgendwas mit Kochen ist dann da irgendwie, also Frankreich ist sowieso toll. Kommen wir gleich zu. Irgendwas mit Kochen ist wichtig und dann ist dieses Gefühl Urlaub ist wichtig und dann ergibt sich eine Art Verbrechen natürlich, das ist klar. Gern auch ein so umgeben von dem, was man so Dorfklüngel und so nennt. Ne? Da spielt ja in deinem Roman der Bürgermeister, jetzt neuer Bürgermeister und der alte Bürgermeister, habe ich gesehen, taucht im neuen Roman auch gleich am Anfang wieder auf. Sind das so die wesentlichen Zutaten? Oder gibt es eine davon, wo du sagst, also ging es auch ohne dieses kulinarische Element zum Beispiel? Oder ist das extrem wichtig?
Bei mir schon, weil ich selber so viel koche und selber gerne esse. Und für mich ist das so das transportiert so viel eben Emotionen. Ich finde, man kann mit Kochen und auch das Beschreiben von Essen, da kann man so viel transportieren. Ich finde, wenn Pierre sich hinsetzt, für den ist es ja viel mehr als nur was Essen. Für den sind das ja ganz unterschiedliche Sachen. Er braucht es manchmal, um runterzukommen, wenn er ganz wütend ist oder traurig, dann geht es ihm gleich besser. Er braucht seinen Zucker und den Zucker ist er unausstehlich. Und manchmal, wenn er keinen Hunger hat, ist das ja auch eine Aussage. Wenn alle anderen essen und er nimmt sich einfach nur so einen Lappen Pizza oder so. Ich finde, dass man das als Element sehr, sehr schön nutzen kann, um die Leserinnen und Leser auch ein bisschen mehr eintauchen zu lassen, dieses Emotionale. Aber was kann man weglassen? Ich weiß es nicht. Also man
Nee,
hätte sicher, ja.
Man hätte auch sagen können, er hätte jetzt auch eine Frau treffen können, die das nicht professionell macht. Das ist ja sozusagen auf die
Okay.
Spitze getrieben. Doch, also, obwohl ich finde das gut, weil ich habe mich dann gefragt beim Lesen erst, spricht so eine Art von Krimi dann besonders viele Frauen an? Und dann habe ich erst gelernt, du verbesserst mich, dass Krimis sowieso vor allen Dingen von Frauen gelesen werden. Das habe ich gelernt. Wir haben einen Podcast, einen Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Da habe ich mir dann neulich mal die Zahlen angeguckt und stellte fest, was? 75% der Hörer sind Frauen. Ich weiß gar nicht, ist es bei Krimis auch so? Oder ist es 50-50? Oder sind deine Krimis dann besonders welche, die Frauen lesen, weil sie auch
Nein,
nicht, nee, überhaupt nicht? Okay. Wie ist es?
nein, ich meine, es kommt ja erstmal drauf an, immer auf den Grad der Brutalität. Und je brutaler, desto mehr, denke ich, lesen auch Männer dann. Je mehr Emotionen und Handlungen mit persönlichen, menschlichen Sachen, vielleicht sind das dann eher die Frauen, die das gerne lesen. Wobei ich wirklich sagen muss, es lesen sehr, sehr viele Männer meine Bücher auch gerne und auch mit dem Kochen. Das wird auch nochmal bei Leserzuschriften oder so, wird das nochmal extra erwähnt. Also das ist offenbar ein Teil, der ja viele anspricht, auch Männer. Das würde ich gar nicht so ausschließen, nein. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Das habe ich mich tatsächlich auch mal gefragt, wie das kommen kann. Tatsächlich ist es auch so, dass bei meinen Lesungen nicht, also normalerweise bei Lesungen sitzen ja wirklich hauptsächlich Frauen und bei mir sind halt die Männer nicht mitgeschleift worden, sondern haben tatsächlich manchmal ihre Frauen mitgenommen. Aber es sind meistens, denke ich, auch Menschen, die gerne ja auch Landschaften kennenlernen mit Krimis in Verbindung, die gerne auch die Provence kennen. Es gibt ja ganz viele, die dort auch leben zum Teil, von denen ich auch Rückmeldungen bekomme, die dort Häuser haben und die schreiben, ach Mensch, schön, schön, dass sie darüber schreiben.
Du hast es gerade gesagt, die dort leben.
Ja.
Du lebst ja nicht da und man würde
Ja.
das denken. Und dann denkt man sich so, wenn man so ein Buch schreibt, das kann man sich ja alles ausdenken. In deinem Fall musst du wahrscheinlich mehrfach recherchieren. Du musst ja einerseits in der Provence selber recherchieren. Du musst ja auch in Sachen Kulinarik, wir kommen gleich dazu. Und dann ist noch sozusagen der Krimi-Fall muss ja auch irgendwie ganz gut recherchiert sein. Kommen wir mal zum ersten. Das heißt, vor jedem Buch fährst du in die Provence und guckst dir das Setting an. Wo muss man sich das Dorf, in dem Pierre lebt, vorstellen? Weil es gibt es nicht in
Nee,
Wahrheit.
genau. Das Dorf liegt eigentlich zwischen Gordes und Lisle-sur-Sorgue, das ist im Luberon. Das ist meine Lieblingsgegend dort und ich habe auch einen Berg erschaffen, der genau dazwischen liegt. Da fährt er dann auch manchmal runter und dann ist man plötzlich in der realen Welt wieder. Es war mir wichtig, es in ein reales Setting reinzubringen, weil alles andere ist ja auch real. Ich schreibe ja auch in jedem Buch über andere Themen, die jetzt gerade in der Landschaft oder in dieser Region besonders wichtig sind oder die Menschen bedrücken manchmal. Und deswegen ja, kann man das doch schon richtig einordnen. Aber andererseits war es mir ja auch wichtig, dass ich eine Freiheit habe, eine künstlerische. Nicht, dass man dann irgendwie plötzlich Briefe bekommt, ja, aber der Briefkasten, der ist doch links von der Tür und nicht rechts. Also, oder der Bürgermeister beschwert sich. Oder wenn die Menschen dorthin fahren und sich das Dorf angucken, das Reale, und ich beschreibe ein Reales, hab ich viel weniger Möglichkeiten. Und bei mir ist das Dorf tatsächlich auch ein Protagonist.
Aber vor einem neuen Band, wir reden jetzt über den siebten Band, da fährst du tatsächlich hin.
Achte.
Und ist es der siebte, achte Band?
Ja. Schon der
Was?
achte. Ja.
Ist der achte Band. Du
Ja.
wirst es besser wissen. Ich zähle gleich mal nach in meinem
Ja, mach mal.
Bücherregal. Ich zähle gleich mal nach. Aber du fährst dann tatsächlich, die Idee gibt es und dann fährst du aber hin, weil du eben nicht das aus deinem Kopf beschreiben willst, sondern du willst schon möglichst exakt so beschreiben, wie es da ist.
Genau,
Auch
also
wenn es
alle
das Dorf
anderen
nicht gibt,
Sachen sind
genau.
ja richtig. Es ist ja nur das Dorf, was erfunden ist. Und bevor ich einen neuen Band schreibe und mir die Region angucke, ich kenne die Provence ja eigentlich ganz gut. Ich weiß ja, wo was ist. Ich bin eigentlich quasi überall fast schon mal gewesen, obwohl es natürlich immer wieder neue Sachen gibt, die ich kennenlernen kann. Aber das meiste, das habe ich einfach auch schon gesehen. Und es ist manchmal eine Bauchentscheidung, welche Region für den nächsten Band bereit ist oder passt. Weil es gibt ja auch diese andere Entwicklung, diese persönliche Entwicklung oder es gibt auch manchmal eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich spannend finde, die ich auch in diese Romane reintun möchte. Und dann gucke ich, in welcher Region sich diese Entwicklung widerspiegelt und welches Thema man nehmen kann, damit diese Widerspiegelung irgendwo auch Platz hat. Und dann fahre ich los. dann suche ich mir das aus und dann wird da ein paar Tage recherchiert und dann wird natürlich auch ganz viel von zu Hause nochmal recherchiert. Also man muss ja nicht alles vor Ort machen. Es gibt ja auch Archive oder Zeitschriften oder Zeitungen, Blogs, alles Mögliche, um das wirklich authentisch einzusaugen, was dort in dieser Region los ist. Und es gibt ja auch eben
Warum
diese, ja.
bist du nicht ganz hingezogen?
Also erstmal geht das natürlich nicht, weil ich habe ja Familie und da sind zwei schulpflichtige Kinder. Und zum Zweiten wäre ich auch niemand, der da komplett wohnen würde, weil ich auch ein Nordlicht bin. Ich habe irgendwie zwei Seelen in meiner Brust und ich liebe das sehr, dorthin zu fahren. Das ist so eine Seelenheimat, aber nur dort zu leben, würde mir vielleicht dieses Besondere nehmen. Also ist hier Alltag und auch ein schöner Alltag in Hamburg. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne Hamburgerin. Und dann ist es wieder dieses Nachhausekommen in der Provence. Und wenn ich dort leben könnte, dann wird mir ein Teil fehlen. Also vielleicht schaffe ich das ja irgendwann, ein kleines Häuschen dort zu haben. Das wäre natürlich perfekt.
Da stellt sich natürlich die Frage, Nordlicht, hätte man das Ganze nicht auch einfach auf, keine Ahnung, auf Sylt, auf den nordfriesischen Inseln alles spielen lassen? Nein, du schüttelst schon mit dem
Nein,
Kopf.
nein, nein,
Klaus-Peter
nein.
Wolf, der ja auch in diesem Podcast war, Klaus-Peter Wolf hat es gemacht auf den ostfriesischen Inseln. Allerdings spielt da, das muss man ja sagen, dieses Urlaubsfeeling, es spielt weder Urlaub noch Küche noch sonst irgendwas eine Rolle. Das ist wirklich ein, finde, also ich mag die Krimis auch gern, aber es sind halt ganz andere Krimis. Relativ brutale Krimis, was man von Ostfriesen-Krimis eigentlich erstmal nicht denken würde. Aber tatsächlich, das gleiche Setting, also alles gleich, aber das ganze Spiel in Norddeutschland funktioniert nicht, weil einem nicht das Herz aufgeht, weil man eben all
Genau.
diese Assoziationen nicht hat.
Genau. Vielleicht wäre auch meine Sehnsucht dann nicht so groß, die ja natürlich auch durch die Bücher durchkommt. Also wenn ich diese Provence beschreibe, wenn ich da in diesen Büchern mit Pierre durch die Landschaft fahre, dann ist natürlich auch ein ganz großer Teil Sehnsucht dabei. Ich schreibe, wenn ich vor Ort bin, natürlich auch einige Szenen. Da gibt es so, meinetwegen jetzt bei Provençalische Intrigue, da gibt es eine Szene in Saint-Nery-sur-Mer, da sitzt er da an dieser Bucht und da fährt dann, das wird dunkler und er isst da sein Sandwich und da kommt der Sand, weil es ist immer Wind und das knirscht zwischen den Zehen und dann fährt er diese Bahn lang an dieser von der Küste entlang und man sieht diese Lichter der Bahn bis im Tunnel verschwinden. So, das ist natürlich, das sind Szenen, die habe ich dort vor Ort geschrieben. Das ist einfach direkt erlebt und das wird da reingepackt. Aber einen Großteil des Jahres schreibe ich natürlich aus Hamburg. Und da diese Sehnsucht, ich könnte jetzt auf Sylt nicht so, weil da bin ich in 3 Stunden, bin ich auf Sylt. Also was soll, da empfinde ich die auch gar nicht so. Es gibt ja für jeden Menschen, jeder Mensch hat ja eine bestimmte Herzensregion, wo er sich wohlfühlt und zu Hause und wo er sich darauf freut, endlich da zu sein. Und bei mir ist es eben die Provence, ja. Deswegen muss
Okay,
es auch da sein.
da muss es da sein. Die Kulinarik, das Kochen, du sagst, du kochst gern, aber das reicht ja nicht, um sich so gut in der französischen Küche auszukennen, weil Pierres Frau ist wirklich eine Spitzenköchin, hat irgendwann keine Lust gehabt, in einem Restaurant zu arbeiten und hat dann eine Art Bistro, so kann man es, glaube ich, ist ein Bistro, oder?
Ja, nö, nicht wirklich.
Man kann sich da Sachen holen, die man sich
Genau,
aufwärmen kann und sowas, also
ist
so.
eigentlich eine Épicerie to go.
Ja, ich meine, genau, also ich versuchte jetzt irgendwie so ein deutsches, so,
Gibt's nicht.
gibt's nicht. Das heißt,
Doch, obwohl.
du musst auch viel essen, viel probieren, oder gibt's da irgendjemanden, gibt's irgendeine, berät dich da jetzt Cornelia Poletto, oder das ist die falsche Richtung, aber nein, aber
Obwohl die wirklich
irgendjemand,
sehr gute Kochbücher machen, muss ich sagen, Cornelia Poletto ist eine der wenigen Köche, wo man ein Kochbuch kauft und es schmeckt. Es schmeckt so wie bei ihr, weil es echt perfekt gemacht ist. Nein, nein, also ich bin selber überrascht über diese Entwicklung jetzt, weil ich bin ja eigentlich nur eine Genießerin. Ich bin ja gar keine Köchin. Ich habe aber offenbar so die Gabe, wenn ich etwas esse, etwas rauszuschmecken und ich kann es nachkochen. Und wenn ich dort bin, ich habe es schon immer geliebt, Speisekarten abzufotografieren oder ich habe dann sehr, sehr gutes Gedächtnis für Geschmack. Ich sitze dort und denke, Mensch, das schmeckt aber gut, was ist denn da drin? Und manchmal frage ich auch die Köche, was da drin ist, die verraten mir dann die Kräuter oder so weiter. Und wenn ich zu Hause bin, dann mache ich das einfach nach. Und suche mir natürlich auch Rezepte raus. Es gibt natürlich auch authentische Kochbücher, authentische Rezepte. Nur meistens ist es einfach so, dass es diese Rezepte auch wieder nicht das widerspiegeln, was ich gerne esse. Und so wird das irgendwie so ein Kauderwelsch aus allem Möglichen, bis ich zufrieden bin und ein Rezept habe, wo ich sage, genauso hat es geschmeckt, genauso soll es sein.
Okay. Wie wichtig ist bei so einer Staffel, bei dieser Art von Krimis, dass es immer ein ähnlichen Namen hat. Also bei dir ist es immer provinzialische. Es ging los, jetzt muss ich aufpassen. Ging es los mit, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, weil ich wusste, dass ich vergesse, wie ist es, provinzial?
Provenzalische Verwicklung.
Provenzalische, was rede ich denn? Provenzalische, was war das? In
Verwicklung. Ist
Verwicklung,
der erste, genau.
das war der erste. Und die Cover sehen auch immer alle, die sehen nicht gleich aus, aber ich könnte dir jetzt die großen Unterschiede zwischen den Covern nicht sagen. Wenn ich in den Buchladen gehe, und das ist vielleicht das Ziel, weiß ich aber sofort, das ist der neue Bonnet. Oder das ist ein Bonnet, ob es nun der neue oder der alte ist. Und da muss man kurz gucken. So, wie wichtig ist das?
Das ist natürlich sehr wichtig, weil diese Reihe soll ja auch wiedererkannt werden. Mir war das am Anfang gar nicht so klar, weil am Anfang hieß der Titel Coq au Vin. Das ist natürlich nichts Besonderes jetzt, ne? Also, nee, genau, das hat der Verlag auch gesagt. Es ging
Das war aber,
einfach.
das wäre gewesen, wenn es ein einzelner Band gewesen wäre.
Ja,
Oder
das wäre
hätte
es
die.
wahrscheinlich selbst nicht gewesen. Das ist ja auch kein besonders guter Titel.
Nee.
Mir ist da auch nicht so wahnsinnig viel zu eingefallen. Aber mir ging es um die Geschichte. Das war jetzt einfach so der Titel. Und der Verlag hat gesagt, also wäre es auch okay, wenn das provenzalische Verwicklung heißt. Das kam überhaupt nicht von mir, der erste Titel. Und natürlich war das angelehnt an diese erfolgreiche Serie von Jean-Luc Banalek, die ja immer bretonisch sonst was ist. Das war ganz klar am Anfang so eine Art MeToo-Gedanke. Es hat sich aber zum Glück, ich habe am Anfang auch ganz bitterböse Mails bekommen, auch von Martin Walker-Fans, das sei jetzt genau ein Abklatsch und ich würde ja keine eigenen Sachen schreiben können, sondern nur das abkupfern, was andere. Und da habe ich gedacht, nee, ich möchte das schon als eigene Reihe machen und so unverkennbar machen, dass es eine Sophie Bonnet ist. Und irgendwann hörten diese Mails auch auf, je mehr Bücher kamen. Das heißt, dieser MeToo-Gedanke war vielleicht am Anfang da mit dem Titel. Aber ich habe ja freie Hand im Setting. Ich habe ja in allem freie Hand. Der Blau-Vallée-Verlag ist da ganz großartig. Der vertraut mir sehr dabei. Und irgendwann ging es auch so los, dass ich eigentlich die Titel selber gemacht habe. Und meisten wurden auch so genommen, wie ich sie gesagt habe. Und die Covergestaltung darf ich auch machen. Also sprich nicht das Grafische, sondern dass ich Vorschläge mache. Ich schicke ganz viele Bilder, wie ich mir die Stimmung vorstelle. Und aus diesen Bildern heraus machen die Grafiker, also es ist ein ganz tolles Teamwork inzwischen. Ganz tolle Arbeit. Ich bin da wirklich sehr zufrieden.
Und wenn man jetzt diese kritischen Stimmen vom Anfang nimmt und sagt, irgendwie MeToo und nachgemacht, dann muss man jetzt ja sagen, so viele aus dieser ersten Phase sind dann gar nicht übrig geblieben. Also mir würden jetzt natürlich, ich weiß, ich habe Martin Walker jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Jean-Luc Banalek, muss ich sagen, habe ich vor 3 Bänden aufgehört zu lesen, weil ich fand, so es war immer mehr vom selben. Es war irgendwie, und ich kannte die Figuren, er hat mir die Figuren auch zu stark zugespitzt. Und irgendwann sind mir diese Figuren also da war ja keiner normal, sind mir auf den Geist gegangen. Und so gefühlt bist ja eigentlich nur du geblieben, oder? Was ist noch geblieben von
Nein,
dieser, von dem,
nein.
was, welche, oder habe ich irgendwas verpasst?
Der
Kai Rademacher,
Karademacher,
ja, aber das
genau.
ist ein kleiner. Ist auch ein
Nee,
Hamburger
der
Autor,
war.
muss man vorsichtig sein. Ist auch groß, ja?
Ja, der ist
Ja,
auch
okay.
groß. Der ist auch immer nur so ein, zwei Plätze hinter mir auf den Listen. Also der war
Okay.
vorher sogar teilweise, stand da sogar vor mir. Also der ist schon sehr groß. Und wer auch sehr groß ist, ist Pierre Martin.
Stimmt, ah ja.
Ne? Der ist
Stimmt,
aber mehr
genau.
im Taschenbuchbereich. Und
Pierre
ja.
Martin ist aber, ist das ein Franzose oder ist das auch ein Deutscher, der, nee.
Ja, die Identität von Pierre Martin kenne ich tatsächlich. Es ist aber ein Deutscher und das ist aber auch ein Geheimnis in der Branche, von daher.
Das bist
Aber
du auch.
nee,
Jetzt kannst du
lustigerweise,
sagen.
nee, ganz im Ernst, das ist wirklich lustig. Ich bekomme permanent Mails. Ich habe es herausgefunden. Sie sind eigentlich Pierre Martin. Ich weiß ja gar nicht, wie viel ich schreiben soll in einem Jahr, dass ich zwei. Das geht gar nicht. Nein, nein, nein. Also es war sogar eine ganz witzige Geschichte. Pierre Martin ist auch bei meinem damaligen Agenten gewesen. Und dem ist
Okay.
es überhaupt nicht aufgefallen, dass wir so Überkreuzungen haben, dass ich einen Pierre Durand habe und er heißt Pierre Martin und seine Ermittlerin heißt, ich glaube, Isabelle Bonny. Und ich heiße Bonny, also das hätte ihm eigentlich auffallen müssen, ist ihm aber nicht. Deswegen ist es ihm durchgerutscht und so kam das zustande. Und seither bekomme ich wieder Mails, ja, Sie sind das doch in Wirklichkeit. Nein, bin ich nicht.
Wie lange kann man sowas machen? Also eine immer weitergehende Staffel von Büchern. Gibt es da jetzt irgendwie mit dem Verlag, dass er sagt, also die bis 15 ist auf jeden Fall sicher, 7 musst du noch, oder entscheidet man das? Ist ja auch schwierig, dann immer zu sagen, Sophie, jetzt fängt an, sich abzunutzen oder so als Verlag.
Es ist so, dass ich freie Hand habe tatsächlich. Bis jetzt hat mir noch keiner ein Signal gegeben, hör bitte auf. Und ich habe auch richtig Lust drauf, weiterzumachen. Das Thema ist nur, ich möchte auch gut sein in dem, was ich mache. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich, also es ist ja immer dieses jedes Jahr ein neues Buch, jedes Jahr. Ob ich das auf Dauer immer wieder machen werde, weil es gehört auch wahnsinnig viel Konzentration dazu, immer wieder einen guten Titel zu machen. Und es ist auch extrem anstrengend. Ich habe jetzt gemerkt, letztes Jahr in Corona-Zeiten, das hat mich natürlich auch irgendwie ein bisschen im Hintergrund mitgenommen oder belastet. Und ich bin jetzt keiner, der das ausblendet und sagt, ich schreibe jetzt einfach meinen Stiefel durch. Sondern ich muss ja immer wieder rauskommen aus diesen ganzen Situationen und immer wieder neu in das Buch reingehen, in das Manuskript. Und ich möchte, dass es perfekt ist. Ich bin da echt blöder Perfektionist. Und es muss auch das Setting stimmen, der Rahmen, es muss alles da sein. Und ich könnte jetzt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich schreibe jetzt ein blödes Buch, dann könnte ich es nicht veröffentlichen lassen. Von daher natürlich jedes Jahr ein Buch, aber ich nehme mir auch die Freiheit zu sagen, vielleicht auch mal nicht. Aber es wird immer eine Sophie Bunny geben.
Ich glaube, der Leser ist ja auch brutal. Mir ist es aufgefallen bei Jonas Jonasson. Also als Leser jetzt, dann habe ich das erste Buch gelesen, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Hieß es so, hoffentlich, der 100-Jährige. Ja. So, und boah, Riesenbegeisterung. Dann kam das zweite Buch und dann dachte ich so, ja, ist gut, aber nicht so gut wie der 100-Jährige. Und dann kam das dritte Buch und ich sagte, naja, so. Und dann hört man ja irgendwann auf. Das heißt, dein Perfektionismus ist, glaube ich, aus Leserseite total zu verstehen, weil man erwartet eigentlich, dass jedes Buch noch besser ist als das Buch vorher. Etwas, was man ja kaum leisten kann. Und ist dann auch relativ schnell weg wieder von so einer Serie, wenn sie eigentlich jedes Mal mindestens genauso packt wie vorher.
Genau, also das ist tatsächlich so. Und ich habe sehr viel Respekt vor Lesermeinungen, also nur vor den konstruktiven, von den anderen natürlich muss ich mich distanzieren. Aber ich finde das eigentlich richtig. Ich finde nicht die Häme richtig, mit der teilweise dann über die, also manchmal, wenn man Rezensionen liest, dann fragt man sich wirklich, ob da wirklich Menschen sitzen oder so kleine, ich weiß nicht, HB-Männchen, ich weiß nicht, wie man früher sagt, oder das geht nicht. Also man muss erstmal Menschen und auch Schriftstellern mit Respekt begegnen, weil es ist keiner, ich kenne keinen einzigen, der das einfach so runterrotzt, sondern da steht wirklich immer viel, viel Arbeit dahinter und da machen sich Menschen Gedanken und es kann sein, dass jemand mal gerade nicht so eine gute Phase hatte, der hat vielleicht privat was, aber er hat einen Vertrag zu erfüllen, da steht ein Verleger dahinter, ein Lektor, der sagt, hier, du musst trotzdem abliefern, wir haben einen Vertrag und er gibt sein Bestes und das kann mir wirklich jeder glauben, die Menschen geben ihr Bestes, um ein gutes Buch abzuliefern. Wenn da jetzt jemand sich hinsetzt und gerade selber einen schlechten Tag hat und den wirklich so eine Rezension runterrotzt, das kann ich nicht verstehen und ich kann es auch nicht gutheißen. Bei den seltensten Fällen ist da so ein Stern angebracht. Ich finde das sehr wichtig zu wissen, dass da auch ein gewisser Druck herrscht und dem möchte ich mich aussetzen, solange er mich nach vorne bringt. Und ich hatte auch im letzten Jahr wahnsinnigen Druck und ich bin so wirklich glücklich über das Ergebnis jetzt von diesem Buch, weil ich dennoch zufrieden damit bin und das Gefühl habe, wirklich was Schönes geschaffen zu haben. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, das wird wieder nur ein Bonnet-Band und eigentlich ist mir nichts eingefallen, dann möchte ich das nicht.
Also es muss immer noch irgendwie für dich ein Fortschritt zu sehen sein in deiner Erzählart oder nicht nur in der Geschichte, ne?
Ja, beides, genau. Und es muss auch ein spannendes Thema sein. Ich mache ja ungern nur ein Krimi, sondern da muss ja auch das ganze Setting, das hat ja auch immer ein Thema. Und das muss einfach alles stimmen. Und ich möchte tatsächlich meinen Leserinnen und Lesern auch was bieten und nicht nur ein Band schreiben, weil ich vielleicht damit wieder so und so viele Bücher verkaufe. Das ist überhaupt nicht mein Begehr so.
Also dann reden wir mal über den achten Band. es geht, man darf ja nicht zu viel verraten, das hasse ich. Aber ich fand es schön, es geht um Wein auch. Was ich als Weinliebhaber, erzähl mal so ein bisschen ganz grob bitte, was die Geschichte ist.
Ja, um den Wein selber geht es eigentlich gar nicht so. Das ist ja das Setting doch.
Das
Chateauneuf du
Setting, genau.
Pape. Genau, das ist das Setting. Und es geht natürlich erstmal, es ist eine sehr persönliche Geschichte, weil Pierre Chalotte einen Heiratsantrag machen möchte und deswegen übers Wochenende in ein Schlosshotel fährt, das dem Freund von einem guten Bekannten gehört oder einem guten Freund, also dem Lebensgefährten eines guten Freundes. Und er kann sich es eigentlich gar nicht leisten, aber er kann sich es dadurch leisten, dass dieses Hotel eigentlich gerade fast ausgebucht ist mit einer Kochshow, also einer Produktionsgesellschaft, die dort eine Kochshow machen möchte. Ja, so sind natürlich nicht nur die Leute von der Kochshow dabei, sondern leider auch die Väter, und zwar die Väter von Pierre und Charlotte, weil Charlotte endlich meine Familienzusammenführung machen möchte. Und das wird ein bisschen chaotisch dann. Das wird also am Anfang überhaupt nicht so im Heiratsantrag. Aber wichtig ist dieses Setting, und ich fand auch diese Chateaus wunderschön, die es dort gibt. Und ich habe, als ich 2019 dort recherchiert hatte, habe ich ein bisschen außerhalb von Châteauneuf-du-Pape in einem Chateau übernachtet, was so eine wahnsinnig schöne Stimmung hatte. Und diese Häuser stehen ja zum Teil leer, die werden neu gekauft, es gibt Investoren, es gibt Chateaus, die nur als Hotel funktionieren oder auch welche mit Weinanbaugebieten gleichzeitig. Und das ganze Thema hat mich interessiert, und da bin ich ein bisschen tiefer reingegangen in der Recherche, und letztendlich geht es da eigentlich mehr über eine Art Verteidigung von Grundbesitz gegen dem Erstürmen von außen von Investoren. Und das ist halt eigentlich so das Hauptthema.
Oh,
Also
aber
quasi.
es geht auch, also habe ich es jetzt missverstanden? Ich habe nur ich bin ja noch nicht so weit gekommen, natürlich am
Ach
Wochenende, wie
so.
ich gerne getan hätte.
Ja.
Aber da ist ein Mann, der möchte eigentlich mit seinem Familienerbe brechen. Und
Genau.
aus meiner wird er nicht direkt auf den ersten Seiten ermordet? Doch, schon.
Doch, natürlich. Es geht ja auch um Mord, natürlich.
Ja,
Ja,
natürlich, natürlich.
Hilfe. War ja Grundvoraussetzung eigentlich.
Wie gesagt,
Natürlich, es gibt.
geht ein Krimi, also gehen solche Krimis ohne Mord? Geht nicht? Doch.
Das wäre ja dann ein Thriller. Also
Ach, das ist der
grundsätzlich.
Unterschied zwischen Krimi und Thriller ist,
Im
Thriller,
Grunde
doch,
genommen,
Thriller.
Thriller braucht keinen Mord, es braucht einfach nur dieses Spannungsmoment, wo ein Mord geschehen könnte oder wo irgendwas passieren könnte. Oder überhaupt, dass diese Person, die dort Protagonist ist, in Gefahr kommt, in Bedrohung, also so, dass man es quasi die Seiten umschlägt und gar nicht mehr aus der Hand legen kann. Und beim Krimi muss es ein Mord sein, weil der muss irgendwie im Zentrum einer Aufklärung sein. Also
Wie, und
das ganz grob.
einfacher Diebstahl oder Vergewaltigung oder irgendwie, keine Ahnung, das würde nicht reichen
Also in der
im
ganz
Krimi?
klassischen, im ganz klassischen, wenn man jetzt wirklich Schubladen mag, ne? In der ganz klassischen Schublade sollte dann Mord sein. Bei mir sind es ja tatsächlich, und da hast du natürlich völlig recht, ich war ja schon wieder 10 Schritte weiter beim Erzählen. Bei mir geht es ja tatsächlich immer vorne an um einen Mord. Bei mir wird in jedem Prolog wird ein Mensch ermordet sozusagen. Und das ist der Beginn dieser Handlung. Und in diesem Fall ist es natürlich ein Winzer, der eben mit der Tradition bricht, der sagt, habe niemanden, dem ich das vermachen kann, und ich verkaufe es jetzt. Und der plötzlich total begeistert ist über den Verkäufer und auch darüber, über das neue Leben, was dann entsteht, und der im Grunde genommen auch nicht gerne Winzer gewesen ist, weil es eine Knochenarbeit war. Und dass der träumt halt davon, dass er mit seiner Frau irgendwo anders hinzieht. Und ja, das ist tatsächlich der Beginn.
Wenn wir jetzt hier von Leser zu Autor sprechen, befinden wir uns jetzt, kommen wir jetzt in verschiedene Phasen, glaube ich. Ich komme jetzt, gut, nun habe ich durch Zufall, weil wir den Podcast verabredet haben, das Buch etwas vorher bekommen. Aber ich komme jetzt in die Phase, ah, ich freue mich auf den neuen Bonnet. In welcher Phase bist du? Bist du schon in der Phase, ah, das eine ist geschafft, du bist in Gedanken schon bei dem nächsten, weil du hast ja, wann hast du das Buch abgegeben?
Im Januar.
Im Januar, also bist eigentlich schon jetzt 5 Monate
Ich bin
abgehakt.
eigentlich
Das
schon
heißt,
viel weiter, ja, stimmt.
du bist schon in Band 9.
Ich habe für Band 9 habe ich tatsächlich das Exposé schon abgegeben, und dort ist auf jeden Fall auch schon mal das Setting klar. Ja, ich meine, ich habe natürlich von Band 8 länger was davon nach dem Abgeben. Ne? Da kommen ja noch, jetzt hatten wir die Hörbuchbesprechung, haben die echt toll gemacht. Also der Verlag macht es wirklich großartig. Da gibt es eben eine gekürzte und ungekürzte Version. Und ich bin eigentlich immer wieder drin im Thema, aber natürlich denke ich schon darüber nach, wie kann es weitergehen. Ich habe auch schon die Region mir rausgesucht. Ich muss sie nur besuchen können. Das ist natürlich jetzt.
Großes Problem gerade.
Ja, das ist
Großes
wirklich ein
Problem
Problem.
gerade.
Ich meine, man kann natürlich auch die Region sich über Google Maps angucken, aber das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja direkt vor Ort sein, ich will das spüren, ich will dahin. Also meine Hoffnung ist noch, also wir haben natürlich jetzt gebucht, meine Hoffnung ist, dass ich bis dahin geimpft bin, dass ich da irgendwo hinfahren kann. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich das, ich muss da ein bisschen kreativ werden, ehrlich gesagt.
Wird Corona eine Rolle spielen?
Nein, also in
Im
meinem
no
Büchlein
Nein.
nicht, nein.
Nein.
Nein, das ist.
Grundsätzlich nicht. Was auch nicht so nebenbei so, nee. Nee. Sehr gut.
Ich weiß auch nicht, es ist ja auch so gedacht als ein Buch, wo die Menschen ja entschleunigen können und sich einfach eine neue Welt hineinträumen. Wenn wir jetzt, natürlich gibt es da auch Sachen, die Themen ansprechen, die auch wichtig sind, aber wenn wir jetzt dann auch noch so diesen Alltag reinkriegen, dann ist das verpufft.
Hast du denn zwischendurch nicht, für dich brauchst du nicht eine Pause zwischen zwei Bänden?
Ja, normalerweise brauche ich das.
Also das heißt, also wenn Januar abgegeben, das heißt, du machst dann erstmal Februar, März nichts oder wie
Nee,
geht
nee,
das?
da kommt ja die Korrekturphase, die
Genau.
ist also sozusagen richtig Abgabe inklusive Korrektur und allem ist dann Anfang Februar. Ich bin immer relativ schnell, weil ich eine sehr, sehr gute Außenlektorin habe, mit der ich gut zusammenarbeiten kann. Die Angela Troni, die ist seit dem ersten Band dabei und wir sind so ein eingespieltes Team, das geht ruckzuck. Aber dann kommt natürlich auch noch wieder die Druckfahne und dann kommt eben die Hörbuchfassung und. Also es dauert schon meistens so bis März, bis man dann richtig entschleunigt. Ja, das macht man dann normalerweise auch.
Und dann geht's dann wieder, wann geht's dann mit dem nächsten Band wieder los? Also wie viele Wochen liegen zwischen ein Band komplett fertig und ich fange mal mit den Überlegungen zum nächsten. Überlegungen laufen wahrscheinlich nebenher, ne? Also
Die
sind schon
laufen
immer
schon
wieder.
nebenher, ja.
Aber
Also
dass du richtig anfängst zu schreiben.
Es geht ja eigentlich schon so los, dass ich im Februar meistens schon das Exposé vom nächsten Band fertigstelle. Also in dieser Lücke, die ich habe, immer wenn jetzt der eine Band nicht gerade in der Bearbeitung ist, der gerade abgegeben ist, dann mache ich mir schon Gedanken über den nächsten, weil ich will den Schwung ja auch mitnehmen. Ich weiß ja, diesen Ablauf, den habe ich ja dann richtig intus und den möchte ich nutzen, um den nächsten Band zu planen. Und das, ja, daraufhin ist dann eben das Exposé und dann geht's los mit der Recherche. Natürlich mache ich dann auch Pause, fahre dann ja aber auch im Sommer schon hin, mache mir schon erste Gedanken, der Prolog entsteht dann schon und ja, da geht es dann los. Meistens ist es allerdings auch so, dass ich ja auch immer so nebenbei andere Projekte habe. Ich kümmere mich jetzt hier um die Website zum Beispiel mal wieder. Da habe ich lange nichts gemacht. Da kommen jetzt dann wieder die ersten Beiträge, die mit dem Thema zu tun haben. Oder ich hatte in diesem Anjahr ja, habe ich ein Kochbuch gemacht. Und das sind so lauter so viele Dinge, die ich nebenbei mache und auf die ich mich dann auch freue. Also das ist jetzt nicht das ganze Jahr immer nur so Fibonacci.
Und du musst, das wundert mich, ein Exposé jedes Mal nochmal vorlegen, weil er hat sich doch im Verhältnis Verlag-Autoren was geändert. Also in der Zwischenzeit ist es wahrscheinlich so, dass der Verlag dich mehr braucht als du ihn. Oder zumindest seid ihr auf Augenhöhe, ne? Man kennt das ja von vielen anderen Autoren, die einmal einen Buchvertrag haben und dann der Verlag interessiert sich nicht dafür. Du schickst ein Exposé dahin und was ist dann, wenn die jetzt sagen würden, nee, Sophie, das ist nix. Dann
Bis,
nochmal ran.
keine Ahnung. Bis jetzt
Hat
haben sie
bisher
es nicht
keiner gesagt.
bewahrt. Nein, also es ist tatsächlich gut auf Augenhöhe und die kennen mich ja auch sehr gut inzwischen. Die wissen auch, dass mein Exposé, das, was ich abgebe, auch nicht unbedingt eins zu eins nachher das Buch ist. Weil ich bin ein intuitiver Schreiber und ich kann ungern so komplett vorplanen. Das Ganze, das ergibt sich ja im Schreiben. Im Schreiben recherchiere ich ja auch wieder. Und dann entwickeln sich Personen. Manche Personen hatte ich nur an der Seite stehen und plötzlich werden die interessanter und dann lasse ich sie nach vorne treten. Oder manche tauchen dann doch nicht mehr auf, weil sie dann nicht funktionieren im ganzen Zusammenspiel. Also von daher ist das Exposé ja nur so ein Rahmen, wo die wissen, okay, welche Region, welches Setting, welches Thema. Und das ist alles, was die wissen müssen, weil die können sich darauf verlassen, die vertrauen auch drauf, dass am Ende ein Buch rauskommt und dann schicke ich auch meistens noch ein überarbeitetes Exposé, damit die Presse dann nachher auch die richtigen Infos hat.
Wie groß ist bei dir der Wunsch, als Sophie Bonnet was anderes zu machen als diese Reihe?
Spielst
Gibt's
du
den
da was
schon?
Besonderes an?
Gibt's da schon Pläne, die ich durch
Ich
Zufall
weiß nicht,
jetzt
ob du das kennst oder nicht.
nein, ich wusste, es gibt es, das wusste ich nicht. Gibt es Pläne? Nein. Ja. Also ja. Ja.
Also so oft, wie ich in letzter Zeit schon von Pressevertretern angerufen worden bin. Ja, es
Nein,
gibt
ich wusste
natürlich.
davon nichts. Also offensichtlich gibt es da durchaus Überlegungen.
Natürlich, also für mich ist Sophie Bonnet eine Reihe, die ich so lange fortsetzen möchte, solange man mich lesen möchte. Also das ist wirklich mein Herzblutprojekt und es wird auch nie aufgegeben. Ich habe aber tatsächlich auch eine andere Sache, wo man auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich das gerne machen möchte. Und diese Anfrage kam dann tatsächlich in einer Zeit, wo ich gerade im siebten Band steckte und mitten in der Abgabestruktur, in der Abgabezeiten gesagt habe, ich habe jetzt gerade mal gar keine Zeit, ich gucke mir es gerne an, aber ihr müsst noch mal einen Moment warten. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja richtig toll. Und man muss wissen, wer mich kennt. Das ist ja kein Zufall, dass bei Sophie Bonnet immer so viele Sidekicks sind, so mit Recherchen. Und ich liebe es zu recherchieren. Ich finde nichts schöner, als in irgendwelchen verstaubten Archiven zu hocken. Ich mag das. Ich habe auch nicht ohne Grund historische Krimis geschrieben. Ich finde das großartig. Wenn sich eine Frage aufstellt, dann will ich dahinter gucken. Ich will es wissen, wie es ist. Ich will die Wahrheit hinter der Wahrheit sozusagen. Und ja, das neue Thema gibt mir die Möglichkeit dazu. Und seit vergangenen Jahr bin ich sehr, sehr intensiv dabei, auch Archive und Museen zu besuchen und Zeitzeugen zu befragen. Und von daher.
Aber es klingt noch sehr geheim, als ob man noch nicht genau sagen kann, was es ist.
Ja, gut, ganz so geheim ist es nicht. Ich kann es
Also.
kurz erwähnen, aber der Hintergrund zu den Sachen ist tatsächlich geheim. Ich kann nicht so wahnsinnig viel zu den Büchern selber sagen.
Okay.
Es geht um die Familiengeschichte von Otto Lagerfeld. Das ist der Vater von Karl. Und es geht nicht um Karl. Karl ist natürlich irgendwann auch Teil dieser Geschichte, weil sich dann plötzlich mal alle drauf gestürzt hat. Na, Sie schreiben mein Buch über Karl. Nein, ich schreibe kein Buch über Karl. Ich schreibe ein Buch, in dem er vorkommt. Ich schreibe ein Buch über seinen Vater. Und ich habe dort sehr geheime Materialien bekommen, weil ich die Familie schon seit bestimmt über 25 Jahren kenne. Die sind auf mich zugekommen. Und ja, als ich das gesehen habe, das war, ich hab mir das angeguckt, und gesagt, das ist wie ein Schatz. Wieso kriege ich denn jetzt bitte diesen Schatz? Ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und weil sie mir vertrauen, weil die mich kennen seit Jahren und wissen, dass ich da wertschätzend mit umgehe. Und deswegen habe ich die große Ehre, daraus was zu machen. Und das werden zwei Bände. Das wird die Geschichte dahinter, also eine Familiengeschichte. Und das wird im ersten Band wird das nur wirklich Otto Lagerfelds erste Zeit betreffen. Und dann im zweiten spielt natürlich auch keine Rolle.
Und das ist aber dann nicht Sophie Bonnet, sondern
Nein,
wer schreibt
das ist
das?
leider
Der
mein
Richtige.
eigener Name. Ich hab
Aber
tatsächlich
da,
überlegt,
aber
ob ich
das
nicht
ist.
ein Pseudonym
Aber
erfinde.
das ist dann, das ist ein schöner, weil ich zum Schluss natürlich nochmal auf eine Geschichte in der Geschichte kommen muss, weil du hast ja lange in einer Modeagentur, in einer
Ja,
Mode, für eine
richtig.
Modeagentur, daher
Ja.
kommen wahrscheinlich diese Kontakte auch. Und
Nein,
man muss,
gar
nicht, komm
nicht.
nicht, komm gar
Nein,
nicht, okay,
ganz
nee,
persönlich,
okay.
ganz privat. Das hat mit
Okay.
Mode nichts zu tun.
Okay, gut, okay, hätte ich jetzt gedacht. Aber der Übergang ist so
Nein.
schön. Der Übergang wäre so
Ja,
schön.
okay. Gut. Gute
Also
Agentur.
Lage, Karl Lagerfeld, Mode. Weil das ist, deine Geschichte ist auch ein Beispiel dafür, dass man halt auch dranbleiben muss, weil du wolltest,
Ja.
wie so viele, schon früh schreiben und
Ja.
Schriftstellerin werden. Du hast es versucht und bist auch immer wieder, es hat, also der ganz große Durchbruch kam dann halt nicht und hast dann andere Sachen. Du hast Germanistik studiert, wie das auch viele machen, die das machen wollen, bist dann aber in der Modebranche gewesen. Du verbesserst mich, wenn ich was falsch sage, bist dann Heilpraktikerin geworden, hattest aber diesen Traum vom Schreiben, hast ihn nie, das ist so wichtig, vielleicht, dass man ihn tatsächlich nicht aufgibt, weil
Ja.
es ist irgendwann vielleicht nur eine Frage der Zeit.
Es ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch des handwerklichen Lernens. Ich war natürlich auch von Anfang an nicht sofort eine tolle Schriftstellerin, das ist ja klar. Ich habe diesen Traum gehabt und ich finde, wenn man einen Traum hat, dann soll man auch echt dafür hart arbeiten. Manche schaffen es locker, manche sind Talente, die müssen nicht hart arbeiten. Das ist auch okay. Aber bei mir war es so, ich habe gemerkt, ich muss mich immer weiter verbessern und das habe ich halt versucht. Ich habe viel gelesen, ich habe versucht herauszufinden, warum sind Bücher erfolgreich, was macht die aus, was berührt mich an diesen Büchern, was möchte ich selber schreiben, was vielleicht andere berührt. Und diesen Weg zu verfolgen und dieses Ziel mit viel Leidenschaft und Begeisterung, das ist ein Weg. Und der andere Weg ist halt auch immer mal wieder innezuhalten und zu überlegen, warum geht es jetzt nicht so, wie ich es mir vorstelle? Was mache ich nicht richtig? Wo kann ich ein bisschen mich korrigieren? Was kann ich dazulernen? Und ich denke, das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich habe eigentlich mein Leben lang darauf hingearbeitet, Schriftstellerin zu sein, habe ganz viele Umwege gemacht, die mir aber letztendlich auch, auch weitergeholfen haben in der Sicht auf Dinge. Die Modebranche, ich fand die klasse und ich mag es auch immer noch, mich mit Stoffen und Farben zu beschäftigen. Das kommt auch irgendwo bei Sophie Bonnet durch, weil natürlich geht es auch um die Sinnlichkeit von Dingen, von visuellen Dingen, von schönen Dingen. Das habe ich immer schon gemocht. Von daher hat auch die Modebranche bei mir ganz viel berührt. Aber es war nicht das, was ich wollte. Und auch das mit der Naturheilpraxis. Im Grunde genommen war das was, ich wollte Sachen ergründen. Ich wollte Menschen kennenlernen, hinter die Fassade gucken. Wenn man klassische Homöopathie lernt, ich weiß, das ist im Moment in den Medien wird das ganz schön runtergemacht, aber ich glaube, dass die Menschen den Kern der klassischen Homöopathie gar nicht begriffen haben. Wenn man klassische Homöopathie macht, kann man ganz, ganz viel im Menschen sehen und kann sehr viel begreifen, was man vorher vielleicht nicht begriffen hat. Von daher war alles gut auf dem Weg, aber es war halt nur der Weg.
Wie wichtig ist es dann, irgendwann zu sagen, ich muss mich auch komplett aufs Schriftsteller-Dasein konzentrieren, weil viele versuchen das ja so ein bisschen nebenbei. Und so wie du das deine Arbeit beschreibst, nebenbei geht nicht.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie viel Zeit hat man? Wenn du jetzt 3 Jahre Zeit hast und dann erst den Vertrag erfüllen musst, dann kannst du es vielleicht auch machen nebenbei. Ich meine, am Anfang vielen ist es ja nicht anders möglich. Die müssen ja irgendwie ihren Broterwerb haben und ihren Brotjob und dann können sie sich abends noch hinsetzen. Ich bewundere das sehr, wirklich. Wenn sich jemand am Abend noch aufraffen kann nach einem langen Job oder wenn jemand extra früh morgens aufsteht oder nur an den Wochenenden, dann brennt er dafür, denn das ist auch okay.
Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
Danke, dass ich da bin.
Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.